Millionen von Menschen auf den Straßen Deutschlands seit 28. März 2020. Jeden Tag finden Spaziergänge und Demonstrationen statt für die Grundrechte, für eine sinnvolle Erneuerung auf demokratischer Grundlage und gegen den Bruch, den Zivilisationsbruch mit Grundgesetz, Menschenrecht und Nürnberger Kodex. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Polizei, unsere Polizei. Und die ist kein monolithischer Block, also komplett gleichgeschaltet, sondern da sind Menschen drin, die darüber nachdenken, was hier geschieht, wie sie sich dem Volk gegenüber verhalten. Einer von denen ist der Polizist für Aufklärung Bernd Beierlein. Und ich habe das Vergnügen, mit Bernd Beierlein von den Polizisten für Aufklärung sprechen zu dürfen.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Apolut im Gespräch. Der heutige Gast, ein Polizist für Aufklärung, Bernd Beierlein. Herzlich willkommen. Wie geht's?
Ja, hallo. Mir geht's gut. Und ich danke für die Einladung und freue mich ganz arg, dass ich hier sein darf.
Freude ganz meinerseits. Ein Polizist für Aufklärung, dieser Beruf ist doch eigentlich eng verknüpft mit der Aufklärung. Was waren Ihre Motive, sich diesen Beruf auszuwählen?
Ja, da werden vielleicht so die Kindheitsgedanken ein bisschen wach. Und klar, die ersten Gedanken, das war natürlich als Kind, dass man Polizist wird. Das hat sich dann schon so fortentwickelt. Und ja, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, da kann man viel Sport machen, den Leuten eben helfen, so diese ganz üblichen Bilder, wo einem so gezeigt werden, Hubschrauberpilot, ein Boot fahren oder irgend so ein Spezialkommando, Leute retten, die Oma über einen Zebrastreifen führen und solche Geschichten halt, ja. Und natürlich auch Bankräuber, Autoaufbrecher irgendwie dingfest machen. Das waren so die Grundgedanken. Und der Einstellungsberater damals, der kam dann auch in die Wohnung nach Hause, ins Elternhaus, hat entsprechend auch das so berichtet, dass das alles möglich ist bei der Polizei. Und wenn man dann schlussendlich mal dabei ist, dann entwickelt sich das doch ein bisschen anders. Und einem wird das reale Leben dann bewusst, was eigentlich so in der Welt abgeht. Mhm.
Räuber und Gendarm, das ist ja ein Spiel, das alle Kinder kennen. Und da dieser Berufswunsch, den werden wohl irgendwann in den Jahren der Jugend fast alle Jungs zumindest gehabt haben und auch viele Mädchen, im Grunde ein Traumberuf. Und Sie sprachen an den Einstellungsberater. Wie ist es dann bei der Polizei? Oder davor noch die Frage, wenn ich Sie mit Ihrem Dienstgrad anreden wollte, welchen müsste ich sagen?
Polizeihauptkommissar.
Polizeihauptkommissar Beierlein.
Beierlein, genau.
Das heißt, Sie haben es weit gebracht. Sie haben eine Karriere gemacht, sind im Grunde in einen ganz hohen Polizeirang aufgestiegen. Aber wie begann es? Sie haben sich beworben, Einstellungsberater und dann?
Genau. Ja, also Polizei ist eine Ländersache.
Ja.
Neben der Bundespolizei gibt es dann in jedem Bundesland ja die Landespolizeien und die Länder handhaben das ein bisschen unterschiedlich. In Bayern, wo ich ja beheimatet bin, da ist es so, dass man in der zweiten Qualifizierungsebene einsteigen kann. Das ist der frühere mittlere Polizeidienst. Das kann man mit einem mittleren Schulabschluss oder dem qualifizierten Schulabschluss und Berufsausbildung. Zwischenzeitlich ist es so, dass ziemlich viele Abiturienten ganz unten einsteigen. Und ja, ich habe quasi im mittleren Dienst damals noch angefangen. Und scheinbar habe ich ganz gut gearbeitet und bin halt dann in die dritte Qualifizierungsebene aufgestiegen, in den gehobenen Dienst. Im Endeffekt würde jetzt bis zum Endamt in dieser Qualifizierungsebene noch ein Rang dazukommen. Das wäre der erste Polizeihauptkommissar. Und dann gibt es darüber noch die vierte Qualifizierungsebene. Das sind die Polizisten und Polizistinnen mit den goldenen Sternen. Also ich habe silberne Sterne auf meiner Schulter gehabt. Und ja, und für mich war das Immer bis zum Schluss war das, zum Schluss spreche ich deshalb, weil ich ja denke, das ist bekannt, kommen wir noch drauf wahrscheinlich, zwischenzeitlich suspendiert bin. Für mich war das ein Traumberuf. Ich habe meinen Beruf immer mit Hingabe ausgefüllt und versuchte auch Vorbild für alle anderen zu sein. Und ich denke, dass ich auch viele Kollegen und Kolleginnen da auf den richtigen Weg gebracht habe.
Für Recht und Ordnung sorgen, da gibt es ja einen wesentlichen Text, vielleicht sogar zwei, auf die ein Polizist sogar schwören muss. Welche sind das?
Sie meinen jetzt den Amtseid, wo man ableisten muss. Ja, natürlich aufs Grundgesetz und auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und auf die Verfassung, auf die Landesverfassung. Ja, das schwört man drauf, dass man die beherzigt und immer ausübt und ausführt und dafür einsteht.
Und würden Sie sagen, das tun Sie heute noch immer? Oder haben Sie sich ganz anders entschieden und arbeiten für einen anderen Staat oder für andere Ideale als die der Aufklärung?
Ja, ich bin der Meinung, mehr denn je, dass ich das versuche umzusetzen.
Ja.
Deswegen habe ich den Schritt ja auch gemacht oder gewagt, weil für mich eben oberste Priorität ist, dass ich eben die Grundrechte, die Freiheitsrechte wahren möchte und die Grundordnung einhalten möchte. Und für mich gab es da nur eine Alternative und das war, mich dafür einzusetzen und eben ja einige Dinge zu kritisieren, die für mich da nicht in Ordnung waren.
Gehen wir nochmal zurück in die Ausbildung. Wie kann ich mir das vorstellen, als jemand, der diesen Karriereweg nicht eingeschlagen hat? Ich komme da an als Rekrut am ersten Tag der Polizeiausbildung. Was passiert?
Natürlich hat sich das zu damals und heute ein bisschen gewandelt. Es ist trotzdem so, wenn man anfängt, dann kommt man in eine Kaserne oder in eine Abteilung, Polizeiabteilung heißt. Das kann man trotzdem so vergleichen wie Bundeswehrkaserne. Mhm. Und da wird man, da bekommt man Praxis und Theorie eben vermittelt mit auch einem hohen Bewegungsanteil, also Sport. Mhm. Und ja, so wird man quasi auf den Beruf vorbereitet. Zwischenzeitlich ist ja so die letzten Jahre, dass die Auszubildenden auch mehrere Praktika draußen auf den Dienststellen haben, um ein bisschen mehr Bezug eben zum Polizeiberuf zu bekommen. Und ja, nach 2,5 Jahren in der zweiten Qualifizierungsebene schreibt man dann seine Prüfung. Und die besteht auch aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Mhm. Und dann kommt man teilweise auch direkt auf die Reviere nach draußen. Oder in so Art geschlossenen Einheiten, wie wir es ja jetzt oft auf die Demonstrationen eben sehen. Die bleiben dann bei der Bereitschaftspolizei und sind für solche Aufgaben eben dann zuständig. In geschlossenen Einheiten, Zugstärke, Hundertschaftsstärke, dann Demonstrationen eigentlich zu beschützen.
Mich interessiert das Idealbild des Polizisten. Sind Polizisten Soldaten?
Also als Soldat würde ich sie definitiv nicht sehen, sondern ja, für mich ist ein Polizist ein Freund und Helfer.
Ja.
Ja. Also anders sehe ich das nach wie vor nicht. Und für mich ist die oberste Aufgabe von einem Polizisten zunächst mal den Leuten zu helfen, sie zu unterstützen, beraten vielleicht auch. Die Polizeiarbeit gliedert sich ja in zwei Aufgabenbereiche. Das eine ist die Gefahrenabwehr. Das ist mittlerweile, ist das vielleicht gar nicht mehr so ein gutes Wort, wenn wir das so mitbekommen. Wir sind ja alle Gefährder und die Gefahr lauert ja überall. Also man hat eine präventive Aufgabe und auf der anderen Seite eben eine repressive oder die Strafverfolgung. Und das sind die zwei Aufgabenbereiche, die mit der Polizist oder Polizistin betraut ist. Und die Prävention nimmt da einen ganz, ganz gewichtigen Teil ein. Mhm. Ja, also anderen Leuten zu helfen Und man spricht ja da im Polizeiberuf, wenn man zum Einsatz gerufen wird, oft mal von einer Gemengelage. Also da trifft ja dann die Gefahrenabwehr, ja. Prävention und Repression zusammen. Also klassisches Beispiel, Familienstreit, Mann schlägt Frau. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass ich den Mann von der Frau abhalte, dass ich die Gefahr beseitige, dass das nicht fortwährend dann weitergeht. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich die möglichen Straftaten, die im Raum stehen, auch aufnehmen und verfolgen.
Ja, das wäre ein Einsatz, in dem dieses Idealbild erfüllt ist und dann eben der Versuch, fair und voreingenommen vorzugehen. Genau. Wenn Sie sich erinnern in Geschichte von Einsätzen, an denen Sie teilgenommen haben, auch Ihr eigener Aufstieg im Polizeisystem. Sie sind ja ein hochrangiger Beamter geworden. Was waren so Einsätze, soweit Sie darüber sprechen dürfen, die für Sie besonders eindrücklich waren in der Vergangenheit, jetzt vor Corona?
Also der eindrücklichste vom Gefühl her, wo mich einfach beglückt hat, das war damals tatsächlich zum Mauerfall. Mhm. Da waren wir von der Bereitschaftspolizei aus, also in Ausbildung noch, in Plauen an der Grenze eingesetzt. Und das war im November, da hat es schon Minusgrade gehabt. Und ja, da haben wir quasi die Grenzöffnung miterlebt.
Ja.
Und es war einfach schon ein überwältigendes Gefühl, wieder Tausende von Trabis da über die Grenze gefahren sind und jeder war gut drauf, alle haben gewunken und ja. Und ansonsten ist mir tatsächlich dieses Demonstrationsgeschehen mehr oder weniger im ganzen Polizeileben erspart geblieben. Es ist ja so, dass man dann, wie gesagt, nach der Ausbildung vielleicht noch ein oder zwei Jahre Verweildauer hat bei der Bereitschaftspolizei und dann kommt man auf die Inspektion, aufs Revier raus, macht gewöhnlich dann den Schichtdienst und läuft da im Schichtdienst mit. Und da war ich dann in München unter anderem 5 Jahre. Und wenn man so lange dabei ist wie ich, über 33 Jahre, da, glaube ich, hat man dann schon alles so gesehen, was so auch an Grausamkeiten gibt. Also ich spreche da von schlimmsten Verkehrsunfällen, auch Morde und Vergewaltigungen und sowas. Ja. Alles. Man hat auch schöne Erfolge. Autoaufbrecher auf frischer Tat erwischt und solche Festnahmen, das macht es, glaube ich, auch aus, die bunte Mischung im Schichtdienst, und das hat mir auch natürlich immer gefallen.
Ja. In welchem Alter sind Sie in den Polizeidienst eingetreten?
Ich bin mit 16 damals eingetreten. Also ich habe nach der mittleren Reife, da war das Einstellungsalter 17 Jahre, wo man mit der Ausbildung beginnen konnte. Ich durfte aber dann, nachdem ich ja zu jung war, ein Jahr lang Praktikant sein auf einer Inspektion, Polizeiinspektion, habe da auch alle Bereiche mal mitgemacht, habe da reinschnuppern dürfen, und nach einem Jahr habe ich dann quasi die Uniform angezogen in der Abteilung.
Eltern, Umfeld, Freunde wahrscheinlich stolz, zumindest mit einer Anerkennung dem gegenüber, dieser Entscheidung, und ja eigentlich auch einer sehr guten Zukunftsaussicht. Also sobald man dort verbeamtet ist, ist man ja in ganz sicheren Händen beim Staat.
Ja, das war zu Beginn der Bewerbung und von der Ausbildung war das bestimmt auch ein Beweggrund für mich. Die finanzielle Absicherung, die Alimentierung durch den Staat eben, Lebenszeit, Verbeamtung quasi, ab einem gewissen Alter. Zu meiner Zeit musste man 27 Jahre alt sein, dann wurde man Lebenszeit verbeamtet, bekommt man eine Urkunde und dann ist man praktisch unkündbar, wenn man nicht gerade sich oder zum Verbrecher mutiert.
Ja.
Ne? Und das war sicherlich ein Grund für mich, und auf der anderen Seite eben auch, ich wollte mich einfach im Beruf bewegen, mhm. auf der Straße sein, mhm. mit den Leuten umgehen. Und für mich war jetzt Büro, Job oder sowas keine Option. Ja.
Die Jahre bei der Bereitschaftspolizei, wie laufen die ab? Übernachten die Bereitschaftspolizisten in ihren Kasernen? Wie muss man sich da den Alltag vorstellen? Denn in aller Regel hat der Bereitschaftspolizist ja nicht aktiv etwas zu tun, sondern er hält sich ja bereit. So würde ich das laienhaft verstehen. Wie ist es dort wirklich?
Ja, in der Ausbildung, da haben die Auszubildenden normalerweise Zobit-Zimmer. Und da halten sie sich dann normalerweise zu den Ausbildungszeiten, also werktags von montags bis freitags, auch auf. Und da ist quasi die theoretische Ausbildung in normalen Lehrsälen. Im Endeffekt ist das Theorieanteil recht hoch und die sind da die Woche über tatsächlich dann in den Abteilungen untergebracht. Man darf die Kaserne oder die Abteilung natürlich verlassen. Also es sind ja erwachsene Menschen größtenteils. Manche dürfen oder die schlafen auch außerhalb, daheim, wenn sie nicht weit zur Abteilung haben. Aber im Endeffekt findet das alles in der Abteilung statt, die ganze Ausbildung.
Und das ist eine Phase auf Ihrem Weg zum Polizeihauptkommissar, in der Sie anderthalb, zwei Jahre dort abgeordnet sozusagen waren. Mhm. Und unterschied sich diese Zeit ganz wesentlich zur Ausbildungszeit zuvor und dann zur weiteren Phase, dann dem Einsatz auf dem Weg in Ihrer Karriere, dann Polizeihauptkommissar zu werden? Ist das eine ganz andere Situation?
Das ist freilich eine andere Situation. Zu meiner Zeit war es natürlich so, das war viel Theorie. Polizist, das ist ein Erfahrungsberuf und da lernt man niemals aus. Ist vielleicht jetzt platt gesagt, mhm. aber ist in anderen Berufen auch so. Aber mhm. gerade im Polizeiberuf, weil der viele Facetten hat, ist es so, kein Einsatz ist wie der vorangegangene. Und das ist was nicht vergleichbar mit der Ausbildung, der weitere Werdegang. Ja, es gibt ja da die verschiedenen unterschiedlichsten Bereiche bei der Polizei, ob jetzt Schichtdienst oder das sind quasi die Uniformträger oder dann die Kriminalpolizei, dann in den Präsidien oder Direktionen, da gibt es ja die Sachgebietsbereiche, Stabsbereiche, das ist viel Theorie, Einsatzplanung und so weiter. Und die Praxis konnte man mit der Ausbildung definitiv nicht vergleichen. Mhm. Also da wächst man dann schon und wird auch geprägt durch die ganze Arbeit, durch die Erfahrungen, durch den Umgang und die Zusammenarbeit auch mit den eigenen Mitarbeitern. Das und ich denke, ich habe immer objektive Arbeit abgeleistet. Ich habe auch keine Leichen im Keller liegen und so. Das heißt aber nicht, dass man dann nichts tun muss oder kann oder darf dafür. Ja? Also man kann durchaus auch fleißig sein im Polizeiberuf und dennoch mit einer weißen Weste am Schluss rausgehen. Ne? Also wenn man nach der Arbeit heimkommt, dass man sich auch noch in den Spiegel schauen kann. Das ist durchaus auch möglich.
Ja, davon gehe ich doch aus. Und nicht umsonst haben ja Polizisten in der Gesellschaft im Allgemeinen doch ein sehr hohes Ansehen, dass auch nicht nur, weil es sozusagen vom Staat so verordnet wird und sagt, das ist eine Respektsperson, das hat besondere Rechte, besondere Aufgaben, eine besondere Autorität, sondern ja doch insgesamt in der Bundesrepublik, weil man als Normalbürger mit der Polizei nicht ins Gehege kommt und wenn es mal eine Situation gibt, doch eigentlich gute Erfahrungen macht. Also zum Beispiel Polizisten, die nicht ewig nachsetzen, sondern auch in der Lage sind einzuschätzen, Augenmaß haben. So glaube ich, so würde ich es beschreiben bis vor kurzem. Und so dieser Umgang im Alltag, da erlebt man ja einen Polizisten nicht als jemanden, der einen unterdrückt, sondern der ist tatsächlich dazu da, mir im Zweifelsfall zu helfen. Also in der Regel braucht man ihn nicht, glücklicherweise. Aber wer wollte jetzt ganz ohne Polizei leben? Das dürften ja die wenigsten sein, weil es dann ja doch darum geht, eben die eigene körperliche Unversehrtheit zu schützen, überhaupt da zu sein. Also verstehe aber, was Sie meinen. An welchem Punkt haben Sie dann gesagt, also das, was ich jetzt hier an Befehlen bekomme, was insgesamt so da ist, das kann ich eigentlich gar nicht mit dem vereinbaren, was ich vorher gemacht habe. Jetzt würden wir mal in medias res gehen. März 2020, der Corona-Ausnahmezustand wird ausgerufen. Eine Seuche befällt die ganze Welt und soll es zumindest und auch unser Land und unsere Gesellschaft. Und wie haben Sie das aufgenommen? Zunächst mal.
Ja, zunächst mal. Also dieses Bild von der Polizei, ich glaube, das ist schon noch auch gegeben, ja, das, was Sie jetzt gezeichnet haben, dass der ganz, ganz überwiegende Teil von den Polizisten und Polizistinnen auch nicht irgendwelche böse Absichten haben, sondern tatsächlich auch ihren Beruf mit Leidenschaft und korrekt ausüben, ja. Und so dass quasi der Bürger, die Menschen nicht auch oder tatsächlich auch gute Meinung von der Polizei haben.
Ja.
Zum anderen Fall jetzt, wie das dann losging im März 2020, ich behaupte, dass ich das schon ganz, ganz früh gemerkt habe, was da passiert, dass das völlig aus dem Ruder laufen wird, dass das völlig überzogene und kranke Maßnahmen sind, die da uns auferlegt wurden mit dem Lockdown. Und das hat mir dann auch tatsächlich im Alltag auch, ob es der private Alltag oder der polizeiliche Alltag war, gemerkt. Also die Leute, die haben sich da schlagartig auch verändert. Ich habe das in meiner ersten Rede ja auch erwähnen, dass wir zum Denunziantenstaat verfallen sind. Also es ist auch die Art und Weise, die Aggressionen, die da dann aufgetreten sind bei den Leuten. Freude daran gehabt, dass man den Nachbarn hinhängt, weil der vielleicht Besuch hatte, was ja nicht erlaubt war, und solche Geschichten. Und das hat mich dann schon insgesamt stutzig gemacht und nachdenklich auch gestimmt. Und ich hatte im Dienst nicht direkt jetzt Probleme oder kam nicht mit diesen Auflagen und Maßnahmen in die Bredouille. Also ich konnte meinen Beruf auch weiterhin ausüben. Ja. Ich hatte meinem Vorgesetzten doch schon immer berichtet, was ich von dem Ganzen halte. Der wusste das auch. Wir waren da schon in einem normalen Austausch. Er hatte natürlich eine andere Meinung. Aber es war nicht so, dass ich irgendwelche Befehle verweigern musste. Ja, oder remonstrieren musste im Dienst. Remonstrieren, dieses Remonstrationsrecht oder eigentlich Pflicht, was ja eigentlich ist, tritt ja nur ein, wenn ich Maßnahmen nicht ausführen will oder wenn ich Bedenken gegen Maßnahmen habe und Befehle, die ich ausführen muss, wenn ich die als rechtswidriger achte. Mhm. Ja. Und das war bei mir nicht der Fall. Bei mir hat sich das ein bisschen anders gestaltet. Ich bin ja dann an die Öffentlichkeit gegangen, wie ich da merkte, dass was die Medien hier für Falschinformationen verbreiteten. Und ja, das ist mir dann halt, wenn man so will, zum Verhängnis geworden.
Viele Menschen zweifelten dieses Narrativ, diese Erzählung frühzeitig an. Ein Teil von denen sagte aber, naja, es wird zu einem besseren, zu einem höheren Zweck sein. Nehmen wir mal, Sie sitzen sehr gesund, munter vor mir, aber nehmen wir an, Sie wären in ärztlicher Behandlung, es gäbe eine schlechte Diagnose. Würden Sie wollen, dass der Arzt, wenn dieser Arzt davon ausgeht, dass sie eine bessere Behandlungsdiagnose, besseren Behandlungserfolg haben könnten, wenn man ihnen nicht die Wahrheit sagt, sondern sie belügt, dass der Arzt dann so, also vielleicht graduell ein wenig besser, dass der Arzt die dann belügt und sagt, mit Ihnen ist alles in Ordnung, wir müssen nur ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen. Oder würden Sie wollen, dass der Arzt Ihnen persönlich die Wahrheit sagt?
Ja, ich will natürlich, dass ich mit der Wahrheit konfrontiert werde, weil ich ja dann selber in der Verantwortung auch für mich stehe und dann kann ich eben entsprechend auch agieren. Und wenn ich mit falschen Tatsachen konfrontiert werde, das kann ja ganz böse ins Auge auch gehen, ja, so wie es ja jetzt
der Arzt kann sich irren.
Der Arzt kann sich irren.
Also die Wahrheit ist ein Wert an sich. Sie wollen selber dann die letzte Entscheidung über sich treffen. Auch in einer solchen Situation, in der es vielleicht aus Sicht eines anderen oder vielleicht sogar einer ganz anderen Organisation dann nachteilig sogar für Sie sein könnte. Ja. Graduell. Ja, interessant. Das heißt, Sie haben ganz gleich, worum es hier geht, zunächst mal gesagt, das kann so nicht stimmen. Ich muss zumindest sagen können, dass ich den Eindruck habe, dass hier was nicht stimmt. Was haben Sie dann in Ihrer ersten Rede, wann war die, und was haben Sie so in etwa dort von sich gegeben?
Ja, was nicht stimmen konnte, das war ja ganz offensichtlich. Ja. Das war ja, also das war nach der Berlin-Demo am 1. August, wo ich persönlich vor Ort war.
2020.
Und die Medienberichte, das weiß ja jeder, was da von den Teilnehmerzahlen berichtet wurde, etc. Und das konnte ich dann einfach nicht mehr so stehen lassen. Eine Woche drauf dann war ich dann in Augsburg auf der Bühne gestanden. Das war dann der 8. August, am Samstag war das. Und da habe ich genau das eben versucht rüberzubringen. Diese Falschinformationen, die Veränderung in der Gesellschaft, was hier stattfindet, dass die erlassenen Verordnungen, Gesetze, dass die meiner Meinung nach eben unverhältnismäßig rechtswidrig, verfassungswidrig sind. Ja, und ich versuchte trotzdem auch eine menschliche Komponente einzubauen, mal meine Gefühlslage rüberzubringen. Und das, glaube ich, ist mir damals ganz gut gelungen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Schritt gewesen für mich. Das ist schon eine Entscheidung, wo man da fällt. Man hat ja im Hintergrund auch seine Familie, Haus abzuzahlen. Also das übliche Bild, wo man ja immer von anderen dann präsentiert kriegt, die es nicht machen, die das aus dem Grund eben nicht machen, wegen der finanziellen Absicherung und dem erwarteten Ausscheiden oder erwarteten Repressalien, die an allen. Und trotzdem für mich war das der einzige Weg und es war für mich ja im Nachhinein betrachtet die einzig richtige Entscheidung.
Ja. Sie haben Kinder, wie viele, wenn ich fragen darf?
2 Söhne, sind schon 20 und 18 Jahre alt. Und ja, Gott sei Dank denken die auch kritisch und wir halten innerhalb der Familie gut zusammen, sehr gut zusammen und ja, das ist schon eine Erleichterung, weil man kriegt ja auch andere Fälle mit und ja.
Sind Sie außer Ihrem Beruf anderen Entitäten in irgendeiner Form besonders verpflichtet, also einer religiösen Gemeinschaft, einer besonders radikalen politischen Organisation, einem Fußballclub und dessen Hooligang-Anhängern oder ähnliches? Also ich habe gehört, Club, also der Nürnberger Club ist dann Ihrer. Nein?
Ja, vielleicht. Ein bisschen hört man es ja vielleicht raus. Ne? Das ist Frankenland. Kommt vielleicht ein bisschen zum Ausdruck. Ich bin schon ein Club-Fan, aber die letzten beiden Jahre, die haben mich doch dann schon enttäuscht in der Art und Weise vom Umgang mit dem Thema eben. Aber ja gut, welcher Verein hat es nicht gemacht, ist auf die Impfkampagnen und so weiter aufgesprungen.
Also aber, Sie sind Klubberer, aber Sie sind sozusagen kein religiöser Fanatiker oder haben sonstige aus Sicht der Allgemeinheit dessen, was normal als normal verstanden wird, irgendwie abseitige Mitgliedschaften oder so etwas. So etwas gibt es nicht.
Nein.
Und ja, Sie erwähnten den 1. August 2020, riesige Demonstration in Berlin. Ich war auch dort mit Kollegen, verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen dort für das Grundgesetz demonstrierten, für Wahrheit, Aufklärung, für das, ja, sozusagen für den Fortschritt der Gesellschaft, aber sozusagen innerhalb von Bahnungen, wie wir sie kennen, im Grunde auch für die Wahrheit. Aus allen Schichten, aus allen Gegenden des Landes, auch aus Berlin ganz viele. Und wie viele waren es? Es gab Schätzungen am Tage selbst, die wohl aus Polizeikreisen selbst kamen, sogar eine Verlautbarung, die über den Meldungsticker ging. 800.000 seien da, andere schätzten weit über 1 Million seien da. Dann gab es noch höhere Schätzungen. Andere sagten dann später realistischerweise waren es 300.000, 400.000, 500.000. Auf jeden Fall eine der größten Demonstrationen, die es jemals in der deutschen Geschichte, überhaupt in der europäischen oder Weltgeschichte gegeben hat, mitten in Berlin. Jeder Fahrradfahrer, jeder Taxifahrer, der an dem Tag irgendwie in Berlin unterwegs war, jeder, einfach im Grunde jeder Bürger, der einigermaßen am Stadtzentrum dran ist, muss es bemerkt haben. Die Stadt ist voll von Staatsbürgern aus dem ganzen Land. Sehr viele Frauen, sehr viele Männer, Familien, Kinder und so weiter. Erste Verlautbarung dann am Abend, die Zahl wurde korrigiert, offenbar auf Eingreifen des Senates, so liegt es nahe, unter Bürgermeister Müller und dann dem Innensenator Andreas Geisel und der Polizei. Präsidentin Barbara Slowik, es seien 17.000. Später hieß es dann 20.000. Noch einige Monate später wurde es korrigiert auf, naja, vielleicht waren es auch knapp über 30.000. Auf jeden Fall diese Zahl 20.000 schien irgendwie in Stein gemeißelt und es war, also jeder weiß es, jeder Journalist, egal welcher Couleur, welchen Betrieb es weiß, diese Zahl kann nie und nimmer stimmen. Darauf spielen sie an. Die Demonstrationen fürs Grundgesetz, für sinnvollen Fortschritt, für einen sinnvollen Umgang, fürs Menschenrecht zunächst auch mal, begann ja am 28. März, gab dann eine ganze Geschichte von Spaziergängen bis dahin und dann diese erste zentrale, ganz große Demonstration, die also klar machte, dass das sind keine vereinzelten Spinner oder Rechtsextreme, die hier irgendwie einen Ausnahmezustand nutzen, um irgendwie ihr Zeug zu verbreiten, sondern das sind im Grunde Menschen aller Couleur, mit allen Hintergründen, sowohl ganz normale, die einfach die Mehrheit bilden, als auch Exzentriker und so weiter. Es sind einfach alle da, die sich hier dafür einsetzen, dass aufgeklärt wird. Und sie haben also diesen 1. August 2020 dann zum Anlass genommen, jetzt gehe ich auch in die Öffentlichkeit. Vorher schon ein seltsames Gefühl dem gegenüber oder auch Wissen, durchaus auch eigenes Wissen, orientiert an der Wissenschaft, wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Grundsätzen, Grundsätzen der Aufklärung, wie es im Polizeiwesen auch vermittelt wird. Wir klären auf, das Verbrechen zum Beispiel. Und dann die Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu treten. Mit welchem Inhalt? Können Sie uns sagen, konkret, was Sie am 8. August, eine Woche dann danach, dort sich ja quasi geoutet haben als Demokrat, als jemand, der am Grundgesetz fest. Was war der Inhalt Ihrer Rede? Was geschah dann?
Ja, eben diese Missstände, was Sie jetzt aufgezeigt haben. Ich habe versucht, diese Gesetzeslage darzustellen, diese Verordnungen, diesen Lockdown, der unverhältnismäßig war, hat ja zwischenzeitlich sich auch so bestätigt. Ich bin auf die Presse eingegangen mit Beispielen, mit dass einfach bestimmte Sachen weggelassen wurden. Ich habe da vom Thomas Röber den Begriff Lückenpresse auch gebraucht, was zweifelsfrei zutreffend war. Dieses Messen mit zweierlei Maß. Zu dem Zeitpunkt waren ja auch die Black Lives Matter Demos dann im Gange, wo man nicht hingeschaut hat, wo man laufen hat lassen. Und
bei ohne Maske, ohne Maske, Abstand.
Womit? Abstand, genau. Und diese Dinge eben. Und dieses Verkommen eben zum Denunziantentum, was auch wirklich so war. Ja, jeder hat es mitbekommen in der Gesellschaft, in seinem unmittelbaren Umfeld, denke ich, hat Beispiele oder Erfahrungen gesammelt in der Hinsicht. Und ja, und die Gefährlichkeit eben, wenn das nicht schnellstens aufhört, wo sich das hinentwickeln kann. Und genau das haben wir jetzt. Ja, diese totalitären Züge, die haben sich ja mittlerweile auch etabliert durch diese immer wieder neuen Gesetzesverabschiedungen mit der Verordnungsgesetzgebung, was im Grundgesetz definitiv nicht so vorgesehen ist. Ne, ich erinnere da Grundgesetz, Bestimmtheitsgrundsatz, Artikel 80 und so weiter. Mhm. Also über so einen Zeitraum hinweg hätte es schon längst eingestellt werden müssen, das Ganze. Ja.
Vielleicht will man ja auch was ganz Gutes heraus. Also deswegen das Gleichnis mit dem Arzt vorhin. Vielleicht gibt es ja eine, vielleicht haben wir eine ganz schwere Diagnose, Gesellschaftsdiagnose. Wir sind alle krank, wir merken es nur nicht. Und jetzt kommt die Heilung. Können Sie dem ganzen Vorgang, den Sie ja durchschaut haben, in der Analyse erstmal, aber können Sie irgendwie etwas erkennen, worauf wollen die da oben oder wer auch immer es sein mag, worauf wollen die hinaus?
Ja, für mich hat es den Anschein, dass man die ganze Menschheit unter Kontrolle bringen will. Mhm. Und dieses Thema, das hat man mehr oder weniger, also dieses C-Thema als Vorwand genommen. Also es hat sich ja nichts bewahrheitet von der Überlastung Gesundheitssystem, auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das war ja sehr in Frage gestanden alles. Und ich bin der Ansicht, dass das auch nicht gegeben war. Und es war ja vorher schon insgesamt da auf der ganzen Welt ziemlich marode vom Finanzsystem her, wenn man die Verschuldung insgesamt, die globale Verschuldung sieht. Das nimmt man im Endeffekt als Vorwand. Die 20 Jahre davor war es die Terrorangst und Anschlagsangst. Dann ist jetzt eben die Virusangst hochgespielt worden. Und jetzt habe ich gedacht, geht's in die Klimaangst über. Jetzt hat man noch das Kriegsthema dazwischen geschoben. Und somit ist für mich klar, es muss immer das Angstlevel, der Angstpegel muss oben gehalten werden, dass man das Volk oder die ganze Menschheit quasi mehr oder weniger nicht zum Durchatmen kommen lässt. Und für mich ist das klar, dass als nächstes wird wahrscheinlich die digitale Währung, der digitale Euro kommen. Und somit sind wir komplett, oder wir wären komplett kontrollierbar, analog China.
Stichwort gute Führung. Sie haben selber als leitender Beamter gearbeitet, hatten Verantwortlichkeit über Mitarbeiter, ihnen unterstellte Leute, die im Grunde zunächst mal machen müssen, was sie sagen im Zweifelsfalle. Wenn Sie selber Fehler gemacht haben, das mag ja vorgekommen sein, konnten Sie darüber sprechen? Haben Sie gesagt, so, Kollegium oder weiß nicht, wie man sich anspricht bei der Polizei, hallo Leute, hier habe ich jetzt was falsch gemacht, wir müssen was ändern oder wir müssen nochmal, was auch immer, den Fall, die Ermittlung neu aufrollen oder ähnlich oder ich weiß nicht. Gab es so eine Situation in Ihrer Karriere?
Definitiv. Und ich.
Wie fühlt sich das an, einfach zu sagen, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, auch wenn ich hier der Leiter bin, aber ich bin halt auch fehlbar. Wir müssen irgendwie nochmal anders ansetzen. Und
das gehört dazu, zu einer vorgesetzten Funktion. Ich denke, wenn man guter Vorgesetzter sein muss, dann muss man sich auch ab und zu mal bis zur Unterhose ausziehen und einen Fehler eingestehen. Letztendlich trifft man natürlich immer die Entscheidung und ich habe das, denke ich, schon so praktiziert, wenn knifflige Entscheidungen zu treffen waren. Man hat das schon auch gemeinsam besprochen. Das ist ja auch der richtige Weg, dass man Brainstorming betreibt, dass man sich beraten lässt von seinen Mitarbeitern. Mhm. Letztendlich trifft man aber als Vorgesetzter die Verantwortung und steht dafür gerade. Und man müsste natürlich vielleicht die anderen, meine Mitarbeiter, fragen, aber ich glaube schon, dass mir das ganz gut gelungen ist.
Wie war es jetzt im Polizeiapparat? Gab es irgendwie einen Hinweis darauf, naja, das ist jetzt eine besondere Situation und natürlich stimmt dieses Narrativ nicht, das medial verbreitet wird. Und klar, wir versetzen die Menschen in Angst, aber wartet mal ab, das ist für einen höheren guten Zweck. Wir müssen das jetzt machen, damit wir dann ein anderes Problem bewältigen. Nicht, dass das gesagt wird, sondern ein anderes. Gab es solche Indizien, dass man sagen würde, aha, gut, wir haben alle eine Ahnung, wir sehen es irgendwie. Manche wollen es wahrhaben, andere nicht. Andere trauen sich sogar raus, die wenigsten. Aber doch, Gab es so einen Moment oder eine Direktive oder ein Infoblatt oder ähnliches?
Also für mich ist dann nichts erkennbar gewesen.
Ja. Ja. Das ist der Virus, der ist ganz boshaft und gefährlich. Also die neue spanische Grippe, eine riesige Seuche, die uns alle bedroht.
Genau. Ich habe schon gemerkt, dass da auch... Auch in den höheren Führungsetagen da einfach die pure Angst auch mitgesprungen hat. Und da ist man auch nicht irgendwo rangekommen. Ja. Also für mich war das im Endeffekt alle völlig klar. Also dass da irgendwie, dass man das für was Gutes da seine Arbeit macht und dass man das dann so weit bringt, dass man insgesamt was Besseres bewirkt, das habe ich nicht erkennen können.
Im Journalismus war es so, bei meinem Betrieb damals im März 2020, dass in der Zeit des erzwungenen Homeoffice, also im Grunde des Einschlusses zu Hause, im Betrieb nicht diskutiert werden konnte. Kein Mensch konnte dahin gehen, quasi die Chefredaktion, ein paar Köpfe waren alleine dort eingeschlossen und haben durchregiert. Strikt durchregiert, keine Ressorts mehr, keine Diskussion, keine innerbetriebliche Abstimmung, kein Betriebsrat konnte sich in irgendeiner Form besprechen. Natürlich subkutan unten, man konnte sich gegenseitig anrufen und rätseln, was hier eigentlich los ist. Aber in der Zeit monolithische Entscheidungen und quasi die Etablierung dieses Ausnahmezustands als durchaus Regierungsprojekt, auch im Journalismus. Da wurde das durchgesetzt, was seit heute wirkt, in der Berichterstattung darüber. Eben durch die riesige Trennscheibe dessen, dass man gar nicht in den Betrieb reingehen kann, um was zu fragen, um zu diskutieren etc. Wie wurde, bei der Polizei kann man ja nicht vollständig Pause machen, es können ja nicht alle im Homeoffice bleiben, wie wurde diese sinnbildliche Trennscheibe bei Ihnen in der Dienststelle, in Ihrem Büro, in Ihrem Gebäudekomplex eingeführt? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Schilder aufgestellt, Trennscheiben, Hygienemaßnahmen, wie?
Im Endeffekt hat man sich da auch oder hat man diese Vorschriften einfach umgesetzt, die auch in anderen Firmen, Krankenhäusern und so weiter eben auch vorhanden waren. Ja klar, diese Hygienevorschriften mit Maske, Desinfektion, Händedesinfektion, Abstand halten, wenn man das als Trennscheibe so sehen will, also im Namen von Polizisten für Aufklärung gesprochen, das muss ich vielleicht immer ein bisschen vorausschicken und erwähnen, sicherheitshalber, dass ich da in der Funktion auch unterwegs bin, ist es natürlich, ist es auch so gewesen, dass Vorgesetzte, die nur intern Kritik geäußert haben, auch massive Einschneidungen erlebt, bis hin zur Suspendierung auch.
Durch das Äußern von Kritik nach innen.
Kritik,
also Kollegen, die gesagt haben, Moment, das ist eigentlich mit unserem Amtseid womöglich nicht zu vereinbaren oder stimmt das überhaupt so? Ist das vielleicht einfach nur eine Medienkampagne? Müssen wir jeden Hype mitgehen? Also so eine Anmerkung alleine.
Solche Anmerkungen
reichen
und
schon.
Eigentlich das, ich finde es perfide, auch Beratungen gegenüber seinen Mitarbeitern. Wenn es um das Impfthema ging. Solche Fälle sind bei uns aufgeschlagen. Der Vorgesetzte hat ja nur seine Pflicht getan. Vorgesetzter hat ja immer Fürsorgepflicht gegenüber seinen nachgeordneten Mitarbeitern. Ja, und selbst das ist nicht ganz gesehen worden, wenn man da vielleicht geäußert hat, pass mal auf, setz dich doch mal mit dem Impfthema auseinander, lass da mal deine Blutwerte bestimmen, wegen der Gerinnungswerte und so weiter. Ja, und es hat auch innerhalb von der Polizei gravierende Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen, soweit mir zu Ohren kommen ist, gegeben. Ja, ja. Ja. Und da denke ich, ist das absolut legitim, wenn man als Vorgesetzter oder sogar Pflicht, das zu äußern, sowas äußern zu dürfen. Und die Konsequenz ist dann, dass man kaltgestellt wird und in einem Fall sogar suspendiert wird.
Sind Sie geimpft?
Nein. Also nicht mit diesem Impfstoff. Und mittlerweile hat sich meine Einstellung zum Impfen noch ziemlich gewandelt. Also ich weiß nicht, ob ich mich noch gegen irgendwas impfen lasse.
Ja? Na, zumindest sind auch bewährte Impfungen durch diese Kampagne jetzt sehr in Mitleidenschaft gezogen und in Frage gestellt. Auch der Journalismus insgesamt. Was wird einem da überhaupt erzählt? Gibt es überhaupt irgendwer, der sich irgendwie bemüht, die Wahrheit zu sagen und zur Aufklärung beizutragen, zur Ermittlung? Sie erwähnten die Polizist für Aufklärung, stellte sie vor, ein Polizist für Aufklärung. Das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern es gibt eine Organisation, die sich gebildet hat, die Sie meines Wissens auch mitgegründet haben, Polizisten für Aufklärung e.V. Was sind die Ziele dieses Vereins?
Die Ziele des Vereins, ja, ist ja schon im Namen beinhaltet, also die Aufklärung. Und wir wollen sowohl die Polizisten und Polizistinnen aufklären und auch dabei den Bürger mitnehmen. Also wir verstehen das auch als Brücken bauen, als Vermittlungsrolle vielleicht auch, weil wir unser großes Ansinnen ist auch, dass wir nicht weiter die beiden Fronten da verhärten wollen. Ja? Wir wollen die zusammenführen. Ja. Und durch Hetze und Aufstachelung ist das ja der falsche Weg. Und wir versuchen das durch eine gemäßigte Herangehensweise vielleicht zu lösen. Also unser Motto ist immer niemals Gewalt auszuüben. Das war ja noch nie eine Lösung. Sondern alles auf friedlicher Basis irgendwo zu regeln. Und ja, so sind wir unterwegs. Und ja, wir können schon Erfolge messen, dass wir auch Zuwachs bekommen in unserem Verein. Wir haben entsprechend auch Anfragen. Wir wollen die Kollegen auch unterstützen, beraten, wenn es geht, den einen oder anderen Tipp geben. Wir vernetzen uns auch international. Da haben wir jetzt, oder sind wir dabei, eine internationale Union zu gründen oder Gewerkschaft. Und da sind wir mit etlichen anderen Polizeiorganisationen, Vereinen, so wie wir, aus anderen europäischen Ländern in Kontakt und in Austausch. Und da soll auch am 2. April in Paris eine Demonstration stattfinden, die dann von dieser Union da angemeldet wird. Und ich hoffe, dass da viele Polizisten und Polizistinnen dann auch hinkommen auf diese Demonstration. Und vielleicht noch, nicht vielleicht, sondern das ist auch noch ein Ziel, dass wir, wenn das Ganze noch weiter sich verfestigt, dass wir auch diese Verantwortlichen mit zur Rechenschaft zieht, dass wir dabei auch unterstützen. Ja, da wollen wir ganz klar dazu beitragen. Und ja, das sind so die groben Ziele, die wir verfolgen.
Tenor, Polizisten sind keine Soldaten, sondern im Grunde zur Unterstützung der Menschen da.
Genau.
Zur Aufklärung, ja. Mit dem Wahrheitsanspruch, mit dem Anspruch insgesamt der Gesellschaft dienlich zu sein, aber auch dem Einzelnen, also der Gesellschaft in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist alles interessant. Noch der Sprung zurück. Sie haben am 8. August zunächst mal Ihre Rede gehalten, 8. August 2020, ein entscheidendes Jahr, das Jahr sozusagen, in dem das Corona-Regime implementiert wurde und später dann Polizisten für Aufklärung mitgegründet. Da gibt es dann noch eine Entwicklung dazwischen. Was wurde mit Ihnen gemacht?
Ja, das ging ziemlich rasant alles. Und zwar unmittelbar nach dieser Rede wurde ich ja dann abgeordnet. Und das ist eine Begleitmaßnahme zum Disziplinarverfahren, das auch eingeleitet wurde.
Wurde also versetzt, quasi strafversetzt.
Im Endeffekt strafversetzt. Ja. Also ich wurde von den Führungsaufgaben befreit, wurde in den Innendienst abgeordnet. Im Beamtenrecht spricht man von Abordnung. Das ist eine vorübergehende Maßnahme, nicht auf Dauer, sondern vorübergehend eigentlich. Und ich bin quasi mit innerdienstlichen Aufgaben betraut worden, sodass quasi ich nicht mehr an der Öffentlichkeit und mit Mitarbeitern in meiner Führungseigenschaft betraut war. Und ja, das wird vom Dienst dann oft als auch als Schutzmaßnahme gesehen, ja, weil ja doch eine ziemliche Öffentlichkeit auf mich reinströmte von den Medien her. Und man will einen da dann oft mal aus der Schusslinie nehmen, so die Begründung. Und na ja, gut, ich habe mich dann veranlasst gesehen, auch weitermachen zu müssen. Ich habe mir das einfach, oder man hat, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, weil es werden ja einem dann Vorwürfe gemacht, dass man gegen Beamtenpflichten verstoßen hat. Zu nennen vielleicht hier die Neutralitätspflicht eben oder die das Mäßigungsgebot, dass man sich politisch irgendwo ein bisschen einbremsen muss als Beamter oder Polizist. Und man sieht ja das selber nicht so. Man sieht sich ja im Recht. Und ich bin nach wie vor der ganz festen Überzeugung, dass ich im Recht bin, dass ich nichts Verkehrtes tue, sondern im Gegenteil. Ich trete dafür ein. Und habe ich natürlich wieder weiterhin Interviews und Reden abgehalten. Und letztendlich war es dann nach weiteren 2 Monaten so, dass ich dann freigestellt oder suspendiert wurde. Mhm. Und seither ist das so der Fall.
Was bedeutet das konkret, suspendiert sein? Sie dürfen nicht mehr zum Dienst erscheinen?
Genau. Suspendiert heißt Dienstausweis weg, Uniformverbot, Dienstwaffe weg, Betretungsverbot innerhalb zu den Dienststellen. Ja. Und das trifft einen anfangs schon ziemlich hart, gerade wenn man überzeugter Polizist war und man fühlt sich da schon ein bisschen so in der Rolle von einem Kriminellen, ja. Und da braucht man schon ein paar Tage, bis man das verdaut hat, aber letztendlich ist so, ich mache das Richtige und davon bin ich überzeugt und ich gebe den Polizeiberuf auch nicht auf. Ja, ganz klar.
Im Bundestag ist das Schema so abgelaufen, dass Abgeordnete wie Sarah Wagenknecht, Alice Weidel, die sich diese sehr umstrittenen Stoffe nicht haben in den Körper drücken lassen, dass die auf die Tribüne verbannt wurden. Die müssen ihre Bundestagsreden jetzt von der Besuchertribüne aus halten. Vielleicht vergleichbar mit ihrer, ich sag mal, Verdrängung in den Bürojob. Du musst jetzt irgendwie Ablage sortieren. Also stelle ich mir das vor, das werden schon andere Tätigkeiten noch gewesen sein in ihrem Rang. Aber sie dürfen nicht mehr raus. Sie gehören nicht mehr dazu. Und als nächster Schritt dann die Verbannung. So scheint sich das ja dort auch anzudrohen. Welche weiteren Konsequenzen hat das für Sie? Droht der Verlust Ihres Beamtenstatus? Droht der Verlust Ihres Einkommens? Wie reagieren Sie darauf und Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Frau? Was tun Sie?
Ja, es wird einem damit gedroht. Ja. Ganz klar. Es hat eine sogenannte Ausdehnung vom Disziplinarverfahren gegeben, in schriftlicher Form. Von der Disziplinarbehörde ist mir das mitgeteilt worden, dass diese Art Tätigkeit, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, dass das als so schlimmes Dienstvergehen gesehen wird, dass mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zu rechnen ist. Und damit wollen sie auch meine Dienstbezüge jetzt kürzen. Das ist, das schwebt dem Dienstherrn vor. Und gut, das ist natürlich ein schwebendes Verfahren. Mehr möchte ich vielleicht auch gar nicht zu dem Disziplinarverfahren nicht sagen. Aber das ist jetzt mal Stand der Dinge. Und im Endeffekt wird der ganze Rechtsweg, der muss ja erst noch beschritten werden. Ja.
Polizeidienst natürlich eine besondere Situation. Trotzdem die Frage, gab es Kollegen, die gesagt haben, nee, also wenn Bernd geht, gehe ich auch. Oder ihr könnt das so nicht mit dem geschätzten Bernd Beierlein machen. Gibt es da eine Solidarität? Eine echte Solidarität in Ihrem Betrieb der Polizei?
Gibt es. Natürlich, der Kontakt, die Nähe zur Polizei, die nimmt ein bisschen ab. Die Distanz vergrößert sich schon. Ich habe aber durchaus noch Kontakt zu einigen Kollegen und Kolleginnen aus früheren Tagen. Und ja, die gehen jetzt nicht oder wagen die gleichen Schritte, aber ich erfahre von denen schon Zustimmung, Rückendeckung und die tun sich natürlich auch ganz, ganz schwer, ihre tägliche Arbeit zu verrichten und ja, ich kriege das immer wieder bestätigt, dass ich auch auf dem richtigen Weg bin. Das ist auch so eine Begleiterscheinung von dem Ganzen. Man hat auf einmal zu ganz hohen Polizeibeamten Kontakt. Da wachsen sogar Freundschaften, was ich mir vorher nie vorstellen hätte können. Also sogar zu ehemaligen Polizeipräsidenten oder in Rängen oder höchsten Rängen. Und die unterstützen mich da auch, die sehen das genauso wie ich und bestärken mich da in meiner Herangehensweise auch, dass ich mich da nicht irritieren lassen soll und ich so weitermachen soll.
Ihr Verband Polizisten für Aufklärung ist schon eine bekannte Entität geworden und aus Sicht der interessierten Kreise wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, das versuchen wir zu unterwandern. Gibt es solche Versuche und wie begegnen Sie dem? So, es gibt ja viel Zulauf bei Ihnen, viel Anfragen, viel Interesse. Und wie sind da so die Abläufe? Oder fangen wir nochmal davor an. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt noch ein recht junger Polizist. Ich will das eigentlich nicht machen, was mir hier gesagt wird. Nicht, weil ich grundsätzlich keine Lust habe, irgendwie das so umzusetzen, sondern weil ich weiß, dass es falsch ist. Dann melde ich mich bei Ihnen. Was passiert dann?
Ja, also das ist natürlich äußerst sensibler Bereich, ja, ist ja klar. Ich denke, ja, es ist die Versuche sind immer da, solche Organisationen zu unterwandern, kann man mit Sicherheit auch nicht verhindern. Man kann zu einem gewissen Grad versuchen, dass man die Daten überprüft. Aber es gibt ja bei der Polizei auch die sogenannten verdeckten Ermittler, die mit Legenden arbeiten. Also da hätte man wahrscheinlich auch keine Chance. Auf der anderen, wir sagen ja immer, der echte Verfassungsschutz, das sind ja wir. Ja. Und wir machen nichts Rechtswidriges. Ja. Wir sind auf dem Boden vom Grundgesetz und von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wir wollen aufklären. Und wenn einer zuhören möchte, dann darf er das auch gern tun. Wir haben ja dann auch immer die Hoffnung, dass er das dann nach innen trägt und weitergibt. Mhm. Ja. Und von daher...
Wenn die Ziele redlich sind... sind sie ja unbestechlich und im Grunde auch nicht zu unterwandern. Ja. Aber Repressalien könnten ja solchen Vereinen, Verbänden drohen. Wurden ihnen Konten gekündigt? Das scheint ja erstmal der erste übliche Vorgang zu sein. Also was heißt üblich? Skandalös. Aber es scheint ja ganz vielen Menschen zu passieren, dass ihnen die Konten gekündigt werden. Hatten Sie mit so etwas zu tun bei Polizisten für Aufklärung?
Ganz gravierend sogar. Ja gut, wir sind ja eingetragener Verein und man wird ja nicht umsonst eingetragener Verein, sondern das wird ja vom Vereinsregister geprüft und wenn wir irgendwas Verbotenes machen würden, dann hätten wir ja keine Eintragung bekommen. Nichtsdestotrotz wurde natürlich in den Anfängen da ganz gehörig versucht, dazwischen zu funken, uns irgendwas anzudichten, dass man uns nicht einträgt und dass wir verboten werden. Es war ja davon zu hören, dass wir vom Verfassungsschutz auch beobachtet wurden. Und natürlich war es oder ist immer noch so, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Konten eröffnen wollen oder Versicherungen abschließen wollen, was ja für einen Verein unbedingt erforderlich ist. Das hat es natürlich gegeben, aber das sieht ja, dass Banken, wie die agieren, das ist aufgrund von politischem Druck anscheinend, das geht ja nicht nur uns so, den Polizisten für Aufklärung, das geht ja auch den Anwälten für Aufklärung so, vielen anderen Organisationen, wenn der Name für Aufklärung dabei steht als Zusatz, dann haben wir Probleme. Ja? Und ich glaube, wir sind in keiner anderen Situation wie auch manch andere Organisation.
Es gibt einen Polizisten neben Ihnen, der durchaus Ruhm und Ehre in der Demokratiebewegung gekommen ist. Karl Hilz. Haben Sie ihn kennengelernt?
Den Karl habe ich natürlich zwangsläufig sehr gut kennengelernt. Das erste Mal war es am 29. August in Berlin auf der Bühne. Ja, wir wissen alle, was ihm ereilt hat. Es war für jeden völlig unerwartet und schockierend. Der Karl, der war, also harte Schale, weicher Kern, vielleicht ist das Zutreffendste, was man sagen kann. Nach außen hin war er der bayerische Sturschädel und hat schon sich ganz, ganz laut geäußert und hat immer den Finger in die Wunde gelegt. Aber wenn man ihn als Mensch näher kennenlernen durfte, dann war so. Für mich war das ein Freund. Wir haben mehrere längere Gespräche geführt und ja, es war einfach ein Herzensmensch auch, ja. Kann man so sagen.
Karl Hills, ebenfalls Polizeihauptkommissar meines Wissens.
Erster Polizeihauptkommissar.
Das ist noch ein zweiter. Genau. Und ja, einer der ersten Polizisten, die sich kritisch geäußert haben, sich auch voll eingesetzt haben, muss dazu sagen, ist leider gestorben. Hatte aber doch ein Alter erreicht, bei dem das dann irgendwie passieren kann. Trotzdem war es dann schockierend, denn also hat eine starke Erscheinung, gut gesprochen, immer klar im Kopf. Insofern war das sehr erschütternd dann im Verlauf des Jahres 2021, dass Karl Hills dann starb. Nach der Initiative Landtag abberufen, mit der versucht wurde, in Bayern eben quasi Neuwahlen auszurufen. Und das klappte nicht. Und ich glaube, Karl Hills hatte da, der sehr geschätzte Karl Hills, hatte da so große Hoffnungen, vielleicht zu große Hoffnungen reingelegt, dass diese Form sich durchsetzen könne. Vielleicht können Sie ja noch mal schildern, was war eine typische Situation, wenn Sie Zeit mit Karl Hills verbracht haben. Vielleicht gibt es ja so etwas, so eine lustige Situation oder skurril.
Also der Karl, ein ganz lustiger Mensch auch. Der war gesellig und jeder hat, er sei großer, soll man das als Eigenschaft, würde ich es einmal bezeichnen, war, dass er quasi nie Nein sagen konnte. Und er hat auf jeder Demo, wo er angefragt worden ist, hat er zugesagt und 5 Termine am Tag wahrgenommen. Und er war halt der Meinung, er kann alleine die Welt retten. Ja. Und das ist letztendlich dann auch zum Verhängnis geworden. Er war einfach erschöpft und enttäuscht von dem, was er auf den Weg bringen wollte. Ja. Und also für mich, wir haben wirklich gesellige Stunden miteinander verbracht und ich denke konstruktiv auch zusammengearbeitet. Er hat unheimliches rechtliches Wissen auch gehabt. Er hat ja auch politische Vergangenheit und schätze es schon so ein, dass der wirklich in ganz, ganz viele Thematiken wirklich viel wusste und großen Einblick hatte. Und, er war so Galionsfigur in meinen Augen von der ganzen Bewegung.
Und ist es nach wie vor politische Vergangenheit? Karl Hills engagierte sich wohl früh schon um quasi eine alternative Gewerkschaft in der Polizei auf lokaler Ebene bei Freien Wähler, Gemeinschaften etc. Über Jahrzehnte hinweg. Ja, sehr interessant. So haben wir Karl Hills sozusagen auch nochmal gegrüßt. Und es gibt eine Zukunft für Polizisten für Aufklärung. Ihr Verein, Ihr Verband entwickelt sich. Und die Ziele, die angesprochenen, sind klar. Aber vielleicht können wir es nochmal konkretisieren für die Zuseherinnen und Zuseher. Was sind diese Ziele jetzt in der Gegenwart 2022?
Ja, die internationale Vernetzung, da haben wir jetzt auf jeden Fall unseren Fokus drauf, weil wir das als sehr wichtig erachten, gerade vor dem Hintergrund, was insbesondere in Italien passiert. Das war im Endeffekt die Initialzündung, dass wir diese Organisation gründen wollen oder eigentlich gegründet haben. Das ist in den letzten Zügen jetzt, weil in Italien ist ja so, da können die Polizisten entlassen werden. Die sind von heute auf morgen, ist denen die Existenz entzogen. Und da hat es ja ganz viele schon getroffen. Ich glaube, über 2000, die da jetzt auf der Straße standen oder stehen. Und ja, das ist jetzt eine Hauptaufgabe. Und wir wollen einfach weiter aufklären. Und wir sehen, dass der Erfolg, der ist, der tritt ein, der nimmt zu, weil wir erkennen, dass jetzt gerade mit der Verabschiedung von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, da hat ja schon, glaube ich, festzustellen, ein Umdenken insgesamt, also bei den Bürgern und beim Beamtenapparat stattgefunden. Ja, also die Leute sind zugänglicher. Man kann sich besser an sie herangehen. Sie bringen Verständnis auf. Na klar, weil es gibt ja innerhalb der Familie sind sie ja dann selber auch betroffen. Wenn mancher hat eine Frau als Krankenschwester oder einen Krankenpfleger, die Polizistin. Dann erkennen sie es auf einmal, dass sie ja selber Leidtragende sind von dem Ganzen. Und das wird ein Stück Arbeit, aber das sehen wir als Aufgabe, dass wir da wirklich versuchen, möglichst viele Zuhörer zu gewinnen. Und ist nicht immer einfach, aber da werden wir auf jeden Fall weitermachen.
Ja. Aus dem Statut der Polizisten für Aufklärung, vielleicht gibt es da ein Zitat, wofür setzt sich, für welches gesellschaftliche Ideal setzen sich Polizisten für Aufklärung ein?
Die Selbstbestimmung auch, ja. Das ist ja, der Staat, der muss nicht auf uns aufpassen. Wir können selber auf uns aufpassen. Und das muss man den Leuten auch wieder klar machen. Die Selbstbestimmung, das selbstbestimmte Leben, die Eigenverantwortung. Wir brauchen nicht ein ständige Fürsorge durch den Staat, weil im Endeffekt vernachlässigt das die eigene Verantwortung, das eigene Denken und man entwickelt sie im Endeffekt zum hörigen Individuum. Und Individuum kann man gar nicht mehr sagen dann, sondern ist irgendwann sind wir eine riesen Schafherde und lenkbar in alle Richtungen.
Bei der Frage, wie wir leben wollen, wie wollen Sie leben, wenn Sie sozusagen ein Idealbild zeichnen würden? Ja, so möchte ich gerne in einer Gemeinschaft, in meinem Land, in meiner Gegend, in meinem Dorf oder meiner Stadt mit anderen zusammenleben. Wenn Sie da einfach eine Situation oder wie soll es aussehen, wie hätten es denn gern?
Wir haben da tatsächlich auch schon, sind da auch schon tätig worden. Genau in diese Richtung. Und zwar bei uns im Dorf, wo ich lebe, da haben wir das Permakulturprojekt jetzt letztes Jahr schon gegründet. Ja. Wir bauen jetzt unser Gemüse dann und unser Obst dann selber an. Das fördert einfach die Gemeinschaft. Und da wollen wir auch das ganz offen gestalten, dass auch das viele andere Bewohner vom Dorf sehen. Und dass die vielleicht aus eigenem Antrieb dann sich entsprechend dann betätigen, auch in der Richtung. Ich bin auf jeden Fall so eingestellt, dass ich weniger Konsum wie vorher, vor der ganzen Krise da brauche, dass man vielleicht genügsamer insgesamt eingestellt ist und ja, auf jeden Fall in einem friedlichen Miteinander. Das würde ich mir so wünschen, dass man das wieder erkennt, dass das einfach die Lösung ist. Und Eigenverantwortung gehört natürlich dazu. Und das sind so die Wünsche, die mir so vorschweben.
Ja, wenn Sie Eigenverantwortung sagen, was meinen Sie damit genau? Bezieht sich das nur darauf, jetzt zunächst mal über den eigenen Körper zu verfügen? Das ist jetzt so das, was Polizisten für Aufklärung quasi mitverteidigen, wie Ärzte für Aufklärung, wie Anwälte für Aufklärung, wie viele andere Organisationen weltweit, die sich entsprechend gebildet haben, dass Menschen eben sozusagen entscheiden können, weiterhin trotz massiven Drucks oder womöglich Zwangs, gesetzlichen Zwangs, zu sagen, nein, ich möchte das nicht in meinem Körper haben. Ich möchte darüber selber entscheiden, auch die Risiken selber abwägen. Eigenverantwortung, was bedeutet das noch für Sie? Welche Grundrechte sind Ihnen persönlich wichtig?
Ja, eben, also schon die körperliche Unversehrtheit, dass ich selber über meinen Körper entscheiden kann, was mit dem passiert. wo ich mich bewegen kann. Mhm. Ja, also die Bewegung,
die Freizügigkeit.
Ja. Auch die Berufsfreiheit, das ist jetzt auch unmittelbar so, wenn man sich das mit dem, wenn man konfrontiert aktuell.
Sie haben ja im Grunde eine Form von Berufsverbot bekommen.
Genau. Und zwar, ja. Man, auch die ganzen anderen Berufssparten, jede Branche, die Ungeimpften, die werden im Endeffekt diskriminiert. Ja, das wird tagtäglich mit diesen Testgebaren. Ja, das auf jeden Fall die Freizügigkeit und natürlich die Würde.
Ja.
Das ist für mich ein würdevoller Umgang. Mhm. Das gehört einfach zum gesellschaftlichen Miteinander dazu. Und da, das ist auch so ein Thema, wo wir immer dran sind, weil man hat ja doch auch den auf, sag ich mal, unserer Seite immer wieder unvernünftige Leute, ja, die dann, wenn sie eine Anfeindung bekommen, dass sie dann auch wieder entsprechend kontern. Und das ist natürlich der falsche Weg, weil man kann nicht auf der einen Seite einen würdevollen Umgang einfordern und dann auch würdelos dann kontern oder menschenverachtend. Und das ist natürlich der falsche Weg. Und das ist auch so eine Aufgabe, wo ich sehe und wo ich auch wirklich tagtäglich auch versuche, so fortzuleben. Mhm. Dass man das auch so macht, weil nur so, das ist dieser Verhaltenskreislauf, nur so kann man auch Umdenken erreichen.
Die Demokratiebewegung in Deutschland agiert außergewöhnlich friedlich. Ich bin ganz überrascht darüber, wie friedlich die Demonstranten so über so eine lange Strecke täglich, sind ja Millionen von Menschen, die inzwischen jeden Tag spazieren gehen in Deutschland, sich versammeln, angemeldetermaßen, teils auch einfach spontan zu Spaziergängen gehen, wie wenig Gewalt oder Aufregung von der Seite kommt, sondern wie koordiniert und klar die Menschen da sind. Trotzdem gab es ja beispielsweise einen Fall, der medial sehr stark, also Mainstream-medial sehr stark kolportiert wurde, in einer Tankstelle in der Pfalz, meine ich zum Beispiel. Also da hat sich wohl ein Mensch, das steht da gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Demokratiebewegung, es war einfach jemand, der die Maßnahmen nicht mehr ertragen hat und dann einem anderen Menschen schwerst geschadet hat, ihm nämlich das Leben genommen hat. Können Sie trotzdem als ja erfahrener Polizist verstehen, dass Menschen sagen, ich halte es nicht mehr aus, mir reicht's? Also kommt so ein Punkt irgendwann näher, in dem ja, Kritik, der Wille, etwas zu verändern? Proteste werden ja in der Regel, sollten ja nicht nur gemacht werden, um mal Bescheid gesagt zu haben. Also, ich fand es nicht so gut, aber macht ruhig mal weiter, sondern damit es sich ändert. Wenn Menschen fortwährend sehen, dass sie in großer Zahl aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen politischen Couleur und der Querschnitt der Gesellschaft, ein Querschnitt der Gesellschaft hier sagt, wir möchten das so nicht. Wir können ja was ändern, aber wir möchten, das möchten wir nicht. Das muss sofort aufhören. Dass die irgendwann tatsächlich einen Kipppunkt erreichen und sagen, es reicht, wir werden jetzt gewalttätig. Sehen Sie sowas kommen?
Ja, schwierig. Ich glaube, aktuell ist noch so, dass den Leuten allen noch verhältnismäßig gut geht. Mhm. Ja. Natürlich besteht diese Gefahr, und die sehe ich auch, wenn jetzt wirklich mal die Regale leer sein sollten, wenn finanzielle Einschnitte kommen, dass das die Leute dann wirklich auf die Barrikaden bringt, dass Unruhen gibt. Ich will es ja gar nicht ausschließen, dass das vielleicht sogar aktuell provoziert wird, das Ganze.
Ja.
Ja, also durch diese beidseitige Propaganda, was stattfindet. Und also die Gefahr, die sehe ich natürlich, und da ist die Polizei auch insgesamt in einer ganz schwierigen Situation. Und ein klassisches Beispiel ist aktuell, ist am 26., glaube ich, 2. war es in der Presse, USK-Chef von München gibt da ein Interview in der Bild-Zeitung, Bild München, wo er quasi nicht unbedingt sich wohlwollend über die Demonstranten äußert.
Mhm.
Ja. Und,
das ist ja aktuell ein Beförderungsgrund.
Also, genau.
Wer sich in der Propaganda anschließt, der wird
wenn er uns als faktenresistent bezeichnet.
Ja.
Und erwähnt, dass oder der These vom Reporter zustimmt, dass es auf Montags- oder Spaziergängen dann auch noch Kinder als Schutzschilde mitgebracht werden. Da muss ich schon sagen, das sind gewagte Aussagen. Und das befördert das Ganze. Und da braucht man sich dann natürlich nicht wundern, wenn die Polizei auch entsprechend Kritik oder Anfeindungen erntet. Ein weiteres Beispiel, im Bayerischen Rundfunk war ein Bericht, da hat man sich auch beklagt drüber, der Präsident von der Bayerischen Bereitschaftspolizei hat sich beklagt drüber, dass Hass entgegenströmt ständig und Anfeindungen, Beleidigungen. Und dann war der Artikel aber hinterlegt mit einer massiven Gewaltszene von dieser Party- und Eventszene in Stuttgart von 2020. Das hat ja jeder mitbekommen. Ja. Wo einer...
Vollkommen anderer Vorgang.
Ja. Vollkommen anderer Vorgang, einen Polizisten umtritt. Ja. Es hat nichts mit der Demo-Szene zu tun. Und wenn man sich für solche Artikel hergibt, also für mich natürlich jegliches Verständnis, müsste eigentlich auch diszipliniert werden, sowas. Mhm. Weil mir wirft man Verstöße gegen das Neutralitätsgebot vor und politisches Mäßigungsgebot und so weiter. Und auf der anderen Seite können die das machen. Und das ist natürlich absolut falsch, der absolut falsche Weg. Ja. Weil da heizt sich ja das Ganze nur noch an.
Ja. Das kann ich nachvollziehen, dass Sie sagen, also hier scheinen Menschen absichtlich gegeneinander aufgehetzt zu werden. Und gesellschaftliche Gruppen und auch die Polizei ist ja dann von außen betrachtet erstmal auch eine gesellschaftliche Gruppe. Genauso Staatsbürger darunter wie auf der anderen Seite dann der Bürger, die kommen. Wie kann so ein Moment aussehen, in dem diese beiden Seiten, die dort aufeinander gestellt werden, sagen, also am Ende sind wir aber eins. Wir leben hier zusammen, wir erfüllen hier alle irgendwie unsere Aufgabe, wir leben unser Leben und wir haben auch unsere ganz eigene Würde, die dann auch den anderen nichts angeht. Also sind nicht notwendigerweise homogen und gleich alle, aber wir sind ja hier zusammen drin. Gibt es eine Chance, dass dieser Moment der Bürgerkriegsgefahr übersprungen wird, die ja offenbar von einigen, ja sagen wir mal, jetzt nicht gerade versucht wird aufzuhalten, sondern im Gegenteil versucht wird herbeizuführen, die Leute, insbesondere diese beiden Gruppen quasi ineinander zu hetzen, während also hinter dieser innergesellschaftlichen Frontlinie das Regime weiter ausgebaut wird oder weiter grundgesetzliche Prinzipien, Menschenrechtsprinzipien übergangen werden. Wie kann so ein Moment sein, der Zusammenkunft, der Verständigung?
Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe da auch keine Patentlösung. Ich sag mir, es liegt natürlich an der Masse, was ich bewegen kann. Mhm. Wenn die Masse mal so groß ist.
Ja. Dann heißt es ja 20.000.
Ja, gut, das ist das Nächste.
Da fehlen zwei Nullen. Ja.
Auch die Medienmacht.
Ja. Ja.
Das ist natürlich, ich sag jetzt mal, das ist der Hauptfaktor, wo man vielleicht irgendwo rangehen muss, wo einfach ein Umschwenk noch stattfinden muss. Weil, also das hat mir jetzt die letzten zwei Jahre gezeigt, was da für eine Macht dahinter steht, wie da die ganze Gesellschaft, die Weltbevölkerung lenkbar ist. Ja. Also innerhalb von zwei Tagen, siehe jetzt Ukraine-Konflikt, wobei die gar nicht viel drüber sagen. Es ist von beiden Seiten wurde Propaganda betrieben. Ja. Aber man meint, alles hat sich in den letzten zwei Wochen abgespielt. Und jetzt gehen auf einmal dann 45.000 Demonstranten in München auf die Straße. Jeder Zweite hat eine Ukraine-Fahne in der Hand. Das russische Volk wird diskriminiert in Deutschland. Man wird an dunkelste Zeiten zurückerinnert.
Der Umgang mit anderen Trepko, dem Dirigenten Georgiev, als zwei Beispiele, die sehr bekannt sind.
Ja. Und das sind doch auch Menschen, wir sind doch eine Menschheitsfamilie.
Sie waren zumindest mal sehr willkommen.
Genau. Und, ja. Und diese Russen, wo bei uns in Deutschland jetzt leben, die mit ihrem LKW auf der Autobahnraststätte stehen, das sind doch keine Kriegstreiber. Ja? Ja. Die finden das vielleicht auch nicht gut, was jetzt da aktuell passiert. Ja. Aber es wird so gesehen und es wird so tendenziös instrumentalisiert, dass das Bild erzeugt oder entsteht. Und das finde ich halt ganz schrecklich.
Das Corona-Regime findet nicht mehr statt und fand nie so drastisch statt in im Grunde allen Anrainerstaaten Deutschlands. In Dänemark ist komplett beendet, Niederlande sind fast draußen, Österreich plant zumindest mal keinen Impfzwang, Polen war nie voll dabei. Also ein wirklich Hort der Freiheit ist aus Berlin ja gerade 80 Kilometer entfernt. Doch hier ist also die absolute Seuchenzone, Denunziantenzone und ein Stückchen weiter ist das Land der Freiheit. Tschechien weitaus milder. Belgien, naja, in den kleinen, also jenseits von Brüssel auf jeden Fall nicht viel davon zu sehen. Ein ganz anderer Umgang noch, auch in Frankreich auf dem Lande, wobei dort wurde auch ganz gut zugelangt. Ja, und jetzt in Deutschland eben die bekannten Kriterien. Sind Sie öfter auch mal ins Ausland gefahren jetzt in dieser Zeit, um zu gucken, wie es da wirklich ist?
Nein. Ja. Nein, ich bin daheim geblieben, habe auch wirklich keinen Drang jetzt verspürt, ins Ausland zu gehen. Ich habe meine Aufgabe jetzt einfach schon auch hier gesehen. Ja. Natürlich hätte man das machen können, auch mal sich auch von anderen Ländern zu überzeugen. Aber
da kann man auch mal den Russen fragen, wie er sich fühlt, sozusagen den Nachbarn, der hier lebt und den LKW fährt. Mhm. Wie er auf den Konflikt blickt und wie lange der schon geht. Für uns ist ja natürlich relevant, ganz gleich, wie man jetzt dazu steht und für den Frieden ist. Das wollen ja am Ende hoffentlich alle. Ist dann ja doch die Frage, wie wir jetzt eben damit umgehen, dass offenbar ja überlagert werden soll, das Ende des Corona-Regimes, dieses ewigen Ausnahmezustands, zumindest in unseren Anrainerstaaten ist es der Fall, das jetzt überlagert wird durch eine ganz große, reale Kriegserzählung. Also der findet dann mal leider statt, aber er beendet eben überlagert. So eine, mir wurde kolportiert, eine stellvertretende Bild-Chefredakteurin, also das Revolverblatt des Bild, habe gesagt, also auf die Frage, wie wollt ihr denn aus eurer Corona-Lügerei da jemals rauskommen? Und den Reichelt habt ihr auch noch geschasst. Wie wollt ihr da jemals rauskommen? Und dann sagt er eben, ja, wir kommen da gerade schon raus. Mhm. Dafür ist der Krieg da. Mhm. Das ist jetzt unsere neue Revolverpistole, wie man so sagt. Also das neue Titel-Propagandathema. Welche Chance gibt es? Naja, Krieg als Chance zu begreifen ist also immer sehr, sehr schwierig. Es geht eigentlich gar nicht. Es ist immer so der absolute Katastrophen, der Zivilisationsbruch. Aber wie kriegen wir es hin? Wir als Aufklärer, als kritische Öffentlichkeit, als Demokratiebewegung, als Polizisten für Aufklärung, jetzt in dieser Situation das wichtige Thema weiterzutragen, der Aufklärung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Corona und dann einen Übergang in diese Situation, die Sie ja schilderten, dass wir irgendwie zusammenfinden müssen, um uns zu verständigen und zu sagen, na gut, das war jetzt ein Ausnahmezustand, den wir uns nicht ausgesucht haben, der auch von woanders her implementiert wurde, aber wir finden zusammen und machen etwas draus. Wie kann das gehen?
Ja, also ich denke, wenn wir jetzt wieder ins Sommerloch so hineinschlittern, das ist ja auch schon, zeichnet sich ja ein bisschen ab, man braucht auf jeden Fall so eine gewisse Grundsubstanz an Demonstranten, an diesen Veranstaltungen, Spaziergängen. Das muss kontinuierlich fortgeführt werden, aus meiner Sicht. Ich hoffe auch, dass mehr und mehr Gerichte dann bestimmte Maßnahmen dann als rechtswidrig dann sprechen. Ja, und natürlich, ich habe es gerade schon genannt, ganz, ganz gewichtigen Teil, den spielt die Medien mit, weil man fühlt sich da schon oft einmal so erschlagen, machtlos, wenn es jetzt wieder weniger wird, von den Leuten her. Aber es ist ja auch schon wieder die Herbstwelle, sogar die Sommerwelle ist ja jetzt schon wieder von unserem Herrn Lauterbach, ist ja, wird ja schon wieder angeführt, ja, dass die möglich ist. Und somit ist ja klar, das endet nicht und es wird weitergehen. Ja, dieses Thema ist noch nicht beendet und ja, entscheidend ist ja natürlich jetzt, was nächste Woche dann passiert. Ob es das Gesetz mit der allgemeinen Impfpflicht verabschieden, was die WHO, ob da die anderen, die Mitgliedstaaten mitgehen, dass man quasi ein Vorratsgesetz schafft, um jederzeit dann aufs Gaspedal drücken zu können und Einschränkungen erlassen kann. Das ist, denke ich, schon entscheidend, was die nächste Woche so bringt. Aber wenn jetzt die Maßnahmen oder wenn in Aussicht gestellt wird, dass alles gelockert wird, dann wird es im Sommer bestimmt ziemlich ruhig werden. Und entscheidend ist natürlich auch, was jetzt mit dem Kriegsgeschehen da weiter passiert. Wir verspüren es ja schon alle. Ja? Die Menschen sind ja immer alle die Leidtragenden von dem Ganzen. Natürlich Tod in erster Linie da in dem Kriegsgebiet selber, aber das kann sich trotzdem noch weiter ausdehnen und wir merken es an den Tankstellen, wir merken es dann wahrscheinlich jetzt bald in unseren Einkaufsmärkten. Es ist ja hat es ja schon Preiserhöhungen gegeben. Es werden Lieferkettenunterbrechungen stattfinden und wir werden erhebliche Einschränkungen erleben. Und es ist, ja, ich tue mich da oft hart, da zu sagen, ja, so und so machen wir das jetzt und dann wird es gelingen. Ja. Man muss natürlich eine gewisse Konstanz und Hartnäckigkeit mitbringen und immer positiv denken und das ist so mein Motto auch.
Wir zeichnen auf im März 2022, das heißt, gewichtige Entscheidungen stehen noch bevor und gewichtige Demonstrationen der Willensbekundung. Die Frage nach dem, wie kann überhaupt eine Verständigung auf das gesunde Fundamente, also worauf verständigen wir uns gesellschaftlich, stattfinden. Da war das Grundgesetz ja bewährt, in dem das Menschenrecht gut aufgehoben war, in dem rechtsstaatliche Kriterien gut niedergeschrieben waren und jahrzehntelang funktionierte es, alles in allem auch gut. Hohe Akzeptanz, auch Bewunderung aus dem Ausland, eine sehr fortschrittliche Verfassung, das gibt es alles bei euch sehr gut. Eine höchste Akzeptanz auch im Inland, also sogar bei sehr starken, harschen Kritikern, die sagen, naja, am Ende ist dieser Text doch sehr unterstützenswert in seiner Zielrichtung. Wie ist es möglich, sozusagen auf diese mal einstmals sehr hoch akzeptierte Basis überhaupt zurückzufinden, jetzt wo Millionen von Menschen ja im Grunde sich vollkommen niedergeknüppelt, ausgeschlossen, belogen, in die Enge getrieben, drangsaliert gesehen haben über einen sehr langen Zeitraum. Wäre es für Sie vorstellbar, dass man sagt, also wir nehmen diesen guten Text, ist ein brauchbarer Text, aber wunderbar ist noch eine andere Frage, aber er ist eben sehr solide, sehr, sehr brauchbar, sehr bewährt, dass man sagt, den nehmen wir und diese Krise nehmen wir zum Anlass, ein Stück weiter zu demokratisieren. Also zum Beispiel zur Entscheidung zu geben, per Volksentscheid, ob man, die Gesellschaft, überhaupt die Abschaffung, eine drohende Abschaffung des Bargeldes akzeptieren möchte oder ob man die Möglichkeit des Bargeldes unbedingt erhalten will. Sie sprechen es an, Finanzkrise, eine Währungsreform liegt an. Wer entscheidet darüber, über diese so grundlegend wichtige Frage, wie die Währung in Deutschland gestaltet wird, wie sie heißt, wie sie ausgegeben wird, etc. Halten Sie das für eine Möglichkeit? Dass wir quasi die Verfassung auf eine neue Legitimations, erstmals nach Artikel 146, auf eine neue Legitimationsgrundlage stellen und sagen, wir entscheiden über die wichtigsten Dinge selber?
Ja, das ist natürlich auch ein sensibles Thema, obwohl es ja natürlich im Grundgesetz, es steht so drin, nach der Wiedervereinigung, dass man sich ja Verfassung, dass ich das deutsche Volk eine Verfassung geben soll. Und sobald man dieses Thema irgendwo bloß andeutet, wird man in den Verruf gebracht als Polizist, dass man Staatsfeind ist, dass man demokratiefeindlich eingestellt ist und verfassungsfeindlich, was ja natürlich nicht stimmt. Ich bin Überzeugt. Ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler. Ich habe nicht Jura oder Verfassungsrecht studiert, aber das Grundgesetz ist so gut geschrieben, was da schwarz auf weiß steht. Ja. Es ist eigentlich alles vorhanden, was man für ein demokratisches System braucht. Ja. Ja? Bloß es ist halt, es finden teilweise eben rechtswidrige Aktionen statt. Die haben sich so eingeschlichen. Man muss sicherlich an der einen oder anderen Stellschraube muss man drehen. Aber aktuell ist die Rechtsstaatlichkeit, die ist in Frage gestellt. Und wie schon angedeutet, dieser Artikel 80 Grundgesetz, wo das Bestimmtheitsgebot und so weiter, Unmittelbarkeitsgrundsatz drinsteht, das wird ja alles missbraucht. Ja. Ja, und da
gebrochen.
Ja. Genau. Und von daher, warum, was hilft dann oder was würde ja ein anderes Gesetz helfen? Man muss ja diese Gesetze erstmal einhalten.
Ja.
Ja. Und von daher sehe ich das aktuell mit dem Grundgesetz, was wir zur Verfügung haben, da können wir ganz gut arbeiten, damit. Da steht alles drin, was wir brauchen.
Ja.
Ja.
Ja. Für das Grundgesetz, in dem das Menschenrecht aufgehoben ist, also aufgehoben im Sinne von gut eingebaut, für die Aufklärung und für eine wirklich demokratische Weiterentwicklung, so verstehe ich Sie jetzt. Mhm. Ganz gleich, ob man jetzt neue Elemente einführt, wie den Volksentscheid über so grundlegende Fragen, die sich hier offensichtlich am Horizont abzeichnen. Mhm. Sie nennen es. Das ist doch ein Wort, dass wir uns auf jeden Fall schon mal verständigen können. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite und bedanke mich bei einem echten Polizisten, einem Polizisten für Aufklärung und auf bald. Vielen Dank Ihnen, Bernd Beierlein. Das war eine Ausgabe von Apolut im Gespräch mit Bernd Beierlein und mir und auf bald.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.